Vielen Dank. Vom Völkerrecht, der UN-Charta, internationalen Konventionen sind alle gleich, das wissen wir. Wir wissen aber auch, manche sind gleicher. Wir können das nicht nur an den Taten der Herrschenden sehen, auch an der Sprache unserer Herrschenden können wir das sehen. Sie ist verräterisch und darum soll es heute gehen. Man hört es an den Verben, an den Substantiven, an Adjektiven, an der Frage, ob jemand ein Täter ist oder ob man keine eigenen Erkenntnisse hat. Ob es um Kriegsverbrechen geht oder um Ereignisse. Ob jemand getötet wurde oder gestorben ist. Ob etwas brutal war oder ob man besorgt ist. Ob Verantwortliche zur Rechenschaft gezogen werden müssen oder ob es irgendwie um menschliche Schutzschilder geht. Die Sprache der Macht verrät, welchen Maßstab sie ansetzt. Unsere Herrschenden können mit Sprache Empörung produzieren oder Empörung dämpfen. Opfer sichtbar machen oder Opfer hinter Formeln verschwinden lassen. Sie können Unrecht benennen oder Unrecht decken. Herrschaftssprache bedeutet, erst ist der Täter wichtig, dann das Recht. Und wir gucken uns das mal an vier Beispielen an und fangen erst mit unserem absoluten Gegner an.
Angriffe auf Zivilistinnen und Zivilisten sind Kriegsverbrechen. Der russische Präsident Putin und die Verantwortlichen werden dafür zur Rechenschaft gezogen werden müssen.
Der libysche Präsidial...
Das war jetzt schon zu schnell. Das war der Gegner. Jetzt kommen wir zu einer konkurrierenden Allianz der Bundesregierung.
Staat spricht von einem Kriegsverbrechen. Aus Sicht der Bundesregierung muss schnellstmöglich aufgeklärt werden, wer für diesen Angriff verantwortlich ist. Die Täter müssen zur Verantwortung gezogen werden.
Machen wir mal weiter, wenn es um eine befreundete Militärallianz der Bundesregierung geht.
Gestern mindestens 39 Tote bei Luftangriffen der saudischen, nennen Sie mal Allianz, auf die jemenitische Hauptstadt Sanaa. Da sind Zivilisten umgekommen. Möchte die Bundesregierung das kommentieren?
Der Tod von Zivilisten ist eine Sache, die wir immer mit großer Besorgnis sehen.
Und jetzt springen wir zu einem Freund Deutschlands, einem Freund der Bundesregierung. Wir gucken nach Gaza.
Es ist ein Flüchtlingslager, das von den Vereinten Nationen betrieben wird. Demzufolge hat Israel mit diesem Angriff das Völkerrecht verletzt.
Das ist jetzt ein Schluss, da wäre ich ein bisschen vorsichtig.
Vorsichtig. Leute, der Kaiser ist nackt, wenn man nur ganz genau zuhört. Denn wir können beim Zuhören Muster erkennen. Dass es eben nicht bei der Bundesregierung, bei allen Bundesregierungen um ein Kommunikationsproblem geht, sondern dass es ein Ausdruck der politischen Ordnung ist. Gewalt unserer Alliierten wird anders benannt als Gewalt unserer Gegner. Getötete Zivilisten unserer Gegner sind ein Verbrechen. Getötete Zivilisten unserer Freunde sind Kollateralschäden, Tragödien oder komplexe Lagen. Das ist keine These von mir. Das ist keine These von irgendwelchen Aktivisten oder Völkerrechtlern. Wir können uns ja einfach mal meinen Kronzeugen für heute anhören. Wir springen nach Davos in die Schweiz, Januar 2026, und wir hören den amtierenden kanadischen Premierminister.
For decades, countries like Canada prospered under what we called the rules-based international order. We joined its institutions, we praised its principles, we benefited from its predictability. We knew the story of the international rules-based order was partially false, that the strongest would exempt themselves when convenient, that trade rules were enforced asymmetrically. And we knew that international law applied with varying rigor depending on the identity of the accused or the victim. This fiction was useful, so we placed the sign in the window. We participated in the rituals, and we largely avoided calling out the gaps between rhetoric and reality. This bargain no longer works.
Nur zur Erinnerung, das ist kein Aktivist, das ist kein Linker, das ist ein amtierender westlicher Regierungschef, der das öffentlich eingesteht, dass es doppelte Standards gibt, dass mit zweierlei Maß gesprochen wird. Und er hat natürlich recht. Und mit diesen unterschiedlichen Maßstäben beschäftigen wir uns jetzt. Wie funktioniert diese politische Ordnung konkret in der Bundesrepublik Deutschland? Und wir werden sehen, dass alle Bundesregierungen jeglicher Couleur die Maßstäbe von Völkerrecht, UN-Charta und internationalen Konventionen kennen und anwenden. Aber selektiv. Im Normalbetrieb. Als sogenannte Wertegemeinschaft im Dienst einer gefährlichen Fiktion. Dafür habe ich euch 5 Tools mitgebracht, die ihr ab sofort immer wieder verwenden könnt, um das selber zu überprüfen, wenn es künftig um Verbrechen, tote Zivilisten, Kriegsverbrechen, Völkermord geht. Die Fragen sind ganz einfach, mit denen ihr das anwenden könnt. Erstens, was ist eigentlich passiert? Also wer hat was getan, wer wurde getötet, wer wurde angegriffen, wer wurde vertrieben? Dann, was ist die Norm? Also welches Völkerrecht gilt, welches Recht gilt, welche Regel der UN-Charta, welcher IGH-Beschluss, welches internationale Abkommen? Drittens, wie nennt die Bundesregierung das eigentlich? Also welche Worte wählt sie? Spricht sie von Kriegsverbrechen, von einem Ereignis, von einem Aggressor, von einer Lage, von einer Verurteilung oder nur einer Besorgnis? Viertens, was folgt denn daraus? Gibt es Sanktionen oder keine Sanktionen? Gibt es Waffenlieferungen oder einen Stopp von Waffenlieferungen? Gibt es Anklagen oder Weggucken? Und fünftens, die entscheidende Frage heute, würde die Bundesregierung das Gleiche sagen, wenn der Täter ein Gegner wäre? Unterschwellig läuft noch eine 6. Viel schwerwiegende Frage mit. Wessen Leben, wessen Staat, wessen Souveränität gelten in dieser politischen Ordnung überhaupt als schützenswert? Dafür stellen wir Vergleiche an. Vergleiche heißt, meine Damen und Herren, nicht gleichsetzen. Vergleiche helfen uns, Gemeinsamkeiten und Unterschiede festzustellen. Vergleiche helfen uns zu lernen und klar zu denken. Wenn der Maßstab immer zugunsten derselben Machtzentren verbogen wird, dann reden wir nicht mehr über Doppelstandards, dann reden wir über ein gefährliches System. Lasst uns das an vielen Vergleichen testen. Erster Test, Angriffskriege. Angriffskrieg ist nach UN-Charta Artikel 2 Nummer 4 verboten. Wir schreiben den 24. Februar 2022, Russland hat den Angriffskrieg auf die Ukraine gestartet. Noch am selben Tag stellt sich der Bundeskanzler vor die Presse.
Meine Damen und Herren, dieser 24. Februar ist ein furchtbarer Tag für die Ukraine und ein düsterer Tag für Europa. Mit seinem Angriff auf die Ukraine bricht der russische Präsident Putin abermals eklatant das Völkerrecht.
Am selben Tag konnte auch das Außenministerium und der Außenministerin Baerbock klar feststellen, dass es einen elementaren Bruch durch Russland gegeben hat. 3 Tage später im Bundestag in der sogenannten Zeitenwende hörten wir auch nochmal Folgendes.
Das ist menschenverachtend, das ist völkerrechtswidrig, das ist durch nichts und niemanden zu rechtfertigen.
Es gab keine wochenlange Prüfung, was die völkerrechtliche Frage angeht. Es musste auch nicht noch auf irgendwelche vollständigen Faktenlagen abgewartet werden. Der Täter wurde sofort benannt, die Handlung wurde benannt, der Normbruch wurde genannt. Es folgten daraus eine Verurteilung Russlands, Sanktionen gegen Russland, Waffenlieferungen für die Ukraine, der Versuch der internationalen Isolation Russland, die Unterstützung von internationaler Strafverfolgung und die Forderung nach Rechenschaft. Das ist die Fähigkeit der Bundesregierung. Sie kann das, sie weiß das und sie weiß, wie klare Sprache klingt. Das ist hier unser Maßstab. Wir vergleichen das mit einem anderen Angriffskrieg. Wir haben ja gerade gehört, Angriffskriege sind durch nichts und niemand zu rechtfertigen. Hören wir mal den aktuellen Kanzler zu.
Gleiches gilt für Irans systematische Unterstützung des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Die Bundesregierung teilt deshalb die Erleichterung vieler Iranerinnen und Iraner, dass dieses Mullah-Regime jetzt an sein Ende kommt. Mit den Vereinigten Staaten und Israel teilen wir das Interesse daran, dass der Terror dieses Regimes aufhört und die gefährliche nukleare und ballistische Aufrüstung gestoppt wird. Die Militärschläge sollen das zerstörerische Spiel eines geschwächten Regimes beenden.
Scheinbar kann man Angriffskriege doch rechtfertigen. Kanzler Merz nennt keine Norm, nicht die UN-Charta, er nennt nicht den Normbruch, unterstützt sogar den Angreifer und die Ziele der Täter. Er rechtfertigt einen Angriffskrieg und wie gesagt, kein Normbruch hat keine Folgen. Ein Tag später in der Bundespressekonferenz, man konnte natürlich denken, das war jetzt die erste Reaktion des Bundeskanzlers, Transatlantiker, hat er jetzt mit Völkerrecht nicht so viel auf dem Schirm gehabt, obwohl er Jurist ist. Wir springen in die Bundespressekonferenz und fragen seinen Regierungssprecher. In der Zwischenzeit haben schon europäische Partner, die engsten Partner Deutschlands, den Völkerrechtsbruch von USA und Israel benannt.
Der Hinweis, dass Norwegen klar gesagt hat, das Völkerrecht ist gebrochen worden durch diese Angriffe. Spanien, dito. Herr Macron etwas verschwurbelt auch. Deutschland hat nicht verschwurbelt gesagt, müssen wir noch prüfen.
Also es besteht kein Zweifel, dass Iran mehrfach das Völkerrecht gebrochen hat.
Es geht um den Völkerrechtsbruch der USA und Israel und die Bundesregierung kommt mit aber Iran. Ich habe da nochmal nachgefragt, ob Sie überhaupt anerkennen, dass es hier um einen Angriffskrieg geht.
Unabhängig der juristischen Bewertung, erkennen Sie an, dass ein Angriffskrieg geführt wird von den Israelis und Amerikanern?
Nein, das anerkenne ich nicht, weil dies nicht die Kategorie ist, die ich eben genannt habe. Wir sehen eine Abfolge von Konflikten im Nahen Osten. Wir haben Verstöße gegen Rechtsnormen des Iran. Und Sie können auch diesen Krieg als Einbettung in einen größeren Konflikt sehen.
Die Bundesregierung leugnet Tatsachen. Sie leugnet, dass es einen Angriffskrieg gibt. Damit wird für uns schon mal der ultimative Mechanismus dieser politischen Ordnung sichtbar, wenn es um die eigenen Freunde geht. Man arbeitet mit Nichtbenennung der Tat und mit Billigung. In dieser politischen Ordnung, wenn es um den Gegner geht, gibt es Angreifer, Täter, Völkerrechtsbrüche. Wenn es um die Freunde geht, dann gibt es Verständnis und Kontextualisierung, haben wir gerade gehört, die Abfolge von Konflikten. Rechtsfragen werden ignoriert. Es wird die nachvollziehbaren Ziele des Angriffskriegs betont. Das war, wie gesagt, ein Tag nach März-Aussage. Wir schreiben jetzt schon den 20. April. Es sind fast 2 Monate vergangen. Und die Bundesregierung hat uns immer noch keine völkerrechtliche Bewertung des Angriffskriegs geliefert, obwohl man ja bei Russland noch nicht mal nach einem Tag wusste, was Sache ist. Wir haben nachgefragt an der Bundespressekonferenz.
Herr Hinterseher, haben Sie schon die völkerrechtliche Bewertung des Angriffskriegs für uns dabei?
Ich glaube, dazu wurde in den letzten Wochen hier zu intensiv diskutiert. Ich habe Ihnen keinen neuen Stand an der Stelle mitzuteilen, was die abschließende Bewertung angeht.
Wann können wir damit rechnen?
Ich habe Ihnen hier auch keine Zeitleiste anzukündigen. Naja, ich hatte ja gesagt, wir können keine abschließende völkerrechtliche Beurteilung abgeben. Das haben wir hier in der Vergangenheit gesagt. Aber wir sind weiter mit unseren Partnern natürlich in intensivem Austausch, um Informationen, die dann diese Faktenseite beleuchten, auch erhalten zu können.
Angriffskrieg feststellen und benennen ist nicht so schwer, außer für die Bundesregierung. 2 Wochen später, wir haben immer noch Hoffnung gehabt.
Zum Thema amerikanisch-israelische Angriffe auf Iran. Haben Sie das mittlerweile dabei für uns?
Es geht um eine rechtliche Frage, es geht aber auch um eine Tatsachenfrage. Die amerikanische Seite hat sich ja auf nachrichtendienstliche Erkenntnisse auch bezogen, die uns nicht inhaltlich vorliegen. Insofern, die braucht es auch, um diese, um rechtlich diese Einschätzung vorzunehmen. Wie die amerikanische Seite ihr Vorgehen sieht, hat sie dargestellt. Sie sehen sich völkerrechtlich im Recht. Wir nehmen das zur Kenntnis.
Wir haben auch heute immer noch keine völkerrechtliche Bewertung dieses Angriffskriegs von der Bundesregierung bekommen. Und stellen wir uns mal vor, Russland sagt, es sehe sich bei seinem Angriffskrieg in der Ukraine völkerrechtlich im Recht und die Bundesregierung sagt dann, ja, das nehmen wir erstmal zur Kenntnis. Niemand von uns hier würde das akzeptieren. Wir sehen allein an diesem Beispiel, beim Angriffskrieg des Feindes wird Völkerrecht zur Anklage, beim Angriffskrieg der Freunde wird Völkerrecht zu einer offenen Prüfakte. Und das ist der Kern der imperialen Ordnung. Ja, es gibt zwar Regeln, aber diese Regeln durchlaufen erst eine andere Frage. Gehört der Täter zu uns? Wir machen den nächsten Test, den nächsten Vergleich. Es geht um einen internationalen Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs. Deutschland ist Teil dieses Internationalen Strafgerichtshofs und ein großer Unterstützer. Wir schreiben das Jahr 2023. Wladimir Putin wird für seinen Ukraine-Krieg angeklagt. Bundeskanzler Scholz begrüßt das noch am selben Tag. Die Zuständigkeit wird bekräftigt und auch die Außenministerin Baerbock sagt was dazu.
Das Völkerrecht ist an dieser Stelle klar. Das Völkerrecht macht deutlich, Kriegsverbrecher, Verantwortliche, die Angriffskriege führen, die werden irgendwann zur Verantwortung gezogen.
Und schon wieder muss man das begrüßen, was die Bundesregierung sagt, denn sie sagt das Richtige. Der internationale Haftbefehl ist richtig, sie bekräftigt die Zuständigkeit des Gerichts und die Bundesregierung unterstreicht ihre Vollstreckungspflicht, sollte Wladimir Putin deutschen Boden betreten. Und wie gesagt, Scholz hat uns gesagt, niemand steht über dem Gesetz. Wir prüfen das bei einem anderen Haftbefehl, nämlich gegen Benjamin Netanyahu, dem israelischen Premierminister. Ein Tag nachdem der Haftbefehl öffentlich wurde, lässt die Bundesregierung verlauten, dass man den Haftbefehl zur Kenntnis genommen hat. Er wird nicht begrüßt und es wird auch keine Bekräftigung des Gerichts ausgeteilt und auch die Versteckungspflicht ist irgendwie fragwürdig. Wir hören mal hin.
Also ob die Bundesregierung die Entscheidung des Internationalen Strafgerichtshofs für bindend erachtet, könnten Sie das hier ausräumen?
Ich muss das nicht ausräumen, sondern ich kann auf das verweisen, was in dieser Erklärung steht. Ich könnte mich dazu hinreißen lassen, zu sagen, dass es mir schwerfällt, mir vorzustellen, dass wir auf dieser Grundlage Verhaftungen in Deutschland durchführen.
Die Bundesregierung nimmt einen Haftbefehl bei einem Freund nur zur Kenntnis, betont dann auch nochmal die besondere Beziehung zu Israel. Wir sehen beim Test 2, beim gleichen Gerichtshof, bei der gleichen Rechtsgrundlage ein anderer Maßstab. Wir machen mit dem nächsten Test weiter. Wir hatten ja vorhin schon mal über die getöteten Zivilisten gesprochen. Ich habe es jetzt mal ein bisschen konkretisiert. Wie geht die Bundesregierung eigentlich dabei um, wenn Familienfeiern angegriffen werden, wenn es massenhaft Tote gibt? Wir fangen mal an, wenn Russland eine Trauerfeier bombardiert.
Die Bilder und Nachrichten, die uns aus dem ukrainischen Ort Rosa erreichen, sind erschütternd. Mindestens 50 Zivilisten sind gestern Opfer eines brutalen und menschenverachtenden Angriffs des russischen Aggressors geworden. Viele wurden verletzt. Viele der Menschen vor Ort hatten sich offenbar zu einer Trauerfeier zusammengefunden. Gezielte Angriffe auf Zivilisten und die zivile Infrastruktur sind eine gravierende Verletzung des humanitären Völkerrechts. Wir verurteilen sie aufs Schärfste und fordern Russland auf, das sinnlose Töten sofort einzustellen und das humanitäre Völkerrecht zu beachten.
Die Bundesregierung kennt die aktuellen Nachrichten. Es wird der Täter benannt, es wird um die Opfer getrauert, es wird die Norm benannt, das humanitäre Völkerrecht und die Normbruchbenennung. Hören wir uns mal an, wie das ist, wenn die USA eine Hochzeitsfeier in Kabul bombardiert.
Wie bewertet die Bundesregierung den US-Luftangriff am Montag auf eine Hochzeitsgesellschaft in Afghanistan, in der Provinz Kabul, genau gesagt in Karabakh?
Zu dem Anschlag in Afghanistan. Ich kenne die konkreten Umstände dieses Vorgangs überhaupt nicht. Ich habe auch überhaupt keine internen Informationen dazu. Ich gehe davon aus, dass das genauso ist wie in der Vergangenheit. Dass nämlich, wenn so etwas geschieht und wenn solche Vorwürfe im Raum stehen, so wie sie von Ihnen wiederholt wurden oder erhoben werden, dass die amerikanischen Streitkräfte alles tun, um die Umstände aufzuklären.
Yep. Keine Tätersprache, keine eigene Erkenntnis über die Berichte, keine Norm, kein Normbruch. Ich könnte mal sagen, das war jetzt die USA. Wie ist das denn bei den Saudis? Saudis sind unsere geopolitischen Freunde.
Wenn im Jemen Hochzeiten bombardiert werden, bei denen Dutzende Menschen sterben, inwieweit ist das nicht gleichzusetzen? Das verstehe ich jetzt nicht.
Wenn in einem Krieg Zivilisten sterben, wenn es Ereignisse gibt wie was Sie gerade beschreiben, dann ist das schrecklich. Und dann ist es natürlich die Verantwortung derjenigen, die militärisch agieren, sicherzustellen, dass so etwas möglichst nicht vorkommt. Das gilt in jedem militärischen Konflikt.
Tja. Ich habe euch mal, falls ihr mal Freunde habt, die Scheiße bauen, die in Verbrechen begehen, mal die besten Freundformeln der Bundesregierung mitgebracht. Also wenn irgendeiner mal ein Verbrechen von einem Freund erlebt hat, man wird danach gefragt, sagt einfach, ihr habt darüber keine eigenen Erkenntnisse, ihr wisst gar nicht, was los ist. Ihr müsst darauf hinweisen, der Freund soll seine eigene Tat aufklären. Am besten immer noch mal sagen, dass ihr auch mit eurem Freund im Gespräch seid, weil das ist ja schon eine schlimme Sache, die man da hört. Aber andererseits ist es alles komplex, komplexe Lagen, man weiß ja nie genau. Und am Ende, manchmal hilft es, insbesondere bei Türkei oder Israel, zu sagen, ja, ich glaube, es geht um Selbstverteidigung. Hilft immer, damit kommt man immer gut bei weg. Nun kommen wir mal zu Tests, wo wir die Frage, würde man beim Gegner auch so sprechen, nur im Hinterkopf behalten müssen. Wir kommen zum Thema Völkermord. Die Norm ist, Völkermord ist verboten laut Völkermordkonvention und es gibt eine Verhinderungspflicht aller ratifizierten Staaten. Deutschland hat diese Genozidkonvention aus gutem Grund unterschrieben. Wir haben zwei Völkermorde auf dem Gewissen, den Holocaust, den industriellen Völkermord sowie den Völkermord an den Herero und Nama. Durch die Konvention ist es uns verboten, Völkermord zu begehen und Deutschland ist verpflichtet, Völkermord zu verhindern. Wir schreiben den Januar 2024. Der IGH hat vorläufige Maßnahmen beschlossen, nach dem 7. Oktober 2023, 3 Monate nach der Reaktion der Israelis. Der IGH sagt, die von Südafrika geltend gemachten Rechte und der Palästinenser aus der Genozidkonvention sind plausibel. Und Israel muss sofortige und wirksame Maßnahmen ergreifen, um Handlungen nach Artikel 2 der Genozidkonvention zu verhindern. Das ist also einerseits eine Pflicht für Israel, Völkermord zu verhindern, aber auch eine Pflicht für Deutschland als Unterstützer Israels, einen potenziellen Völkermord nicht zu unterstützen und ihn aktiv zu verhindern. Abwarten ist laut der Genozidkonvention verboten. Kein weiter so. Die Konvention kennt keine Bündnisklausel, sie kennt keine Staatsräson. Stattdessen, muss ich glaube ich nicht viel erklären, geht es weiter so. Die Bundesregierung deckt Israel politisch, diplomatisch und weiter mit Waffen ein. Selbst als im September 2025 eine UN-Kommission 4 von 5 Völkermordkriterien in Gaza festgestellt hat, fällt der Bundesregierung nicht viel ein, als zu sagen, der Bericht ist ganz schön lang.
Die Analysen der Kommission stehen für sich. Die Bundesregierung kann, wie das bei allen solchen Berichten der Fall ist, nicht alle Feststellungen und Schlussfolgerungen der Kommission im Einzelnen überprüfen. Völlig klar ist allerdings, dass die im Bericht beschriebenen Vorfälle außerordentlich besorgniserregend sind.
Es hat sich an der deutschen Israel-Politik auch auf der EU-Ebene nichts Grundlegendes geändert.
Änderung war aber Pflicht anhand der Völkermordkommission. Das kam jetzt nicht aus dem Nichts. Zuvor haben schon internationale NGOs, israelische NGOs von Völkermord gesprochen, dieselben NGOs, die Bundesregierung finanzieren. Genozidforscher sprechen davon und natürlich die Opfer selbst. Die Bundesregierung nimmt das nur zur Kenntnis, was eine UN-Kommission sagt. Sie drückt den Unwillen aus, diese Ergebnisse selbst zu lesen und zu überprüfen und sie weichen auf die IGH-Entscheidung, also ob es am Ende tatsächlich Völkermord ist, ab. Selbst wenn es um IGH-Entscheidungen geht, ändert die Bundesregierung kein Verhalten. Zum Beispiel beim IGH-Gutachten im Sommer 2024, als der IGH die Besatzung als solche Israels geurteilt hat. Nicht nur die Siedlungen sind völkerrechtswidrig, die gesamte Besatzung ist völkerrechtswidrig. Die Bundesregierung schert sich darum nicht. Weiter wird kommunikativ nur davon gesprochen, dass die Siedlungspolitik völkerrechtswidrig ist. Wir kommen zum 6. Test, damit wir nicht nur in Russland, Ukraine und dem Nahen Osten verbleiben. Wir gucken uns mal an, wenn der amerikanische Partner Völkerrecht bricht, anhand von Venezuela. Wir fangen an damit, dass das US-Militär seit über einem Jahr Drogenboote angreift und extralegale Tötung durchführt. Die Norm ist ein Verbot von willkürlichen Tötungen. Das ist der UN-Zivilpakt. Die Bundesregierung, wenn sie danach gefragt wird, sagt Folgendes.
Uns liegen dazu keine eigenen Erkenntnisse vor. Wir beobachten die Lage aufmerksam.
Uns fehlen wirklich die eigenen Erkenntnisse, um das Vorgehen beurteilen zu können.
Es bleibt dabei, das internationale Recht bildet auch in dieser Situation den gültigen Rahmen.
Grundsätzlich gilt in dieser Situation, dass das internationale Recht natürlich den Rahmen bildet.
Wir haben natürlich auch die Äußerungen der US-Administration zu diesem Vorgehen zur Kenntnis genommen.
Es ist in dieser Situation an den USA dann zu erläutern, wie dieser Rechtsrahmen ausgelegt wird und was die Basis für das aktuelle Vorgehen ist.
Man tut so, als ob man keine eigenen Erkenntnisse hat. Der Täter soll die Norm auslegen, man selbst weigert sich. Wir springen zum 3. Januar 2026. Die USA kidnappt den venezolanischen Diktator Maduro. Das ist verboten. Laut UN-Charta Gewaltverbot und Interventionsverbot. Wir schauen mal, wie die Bundesregierung 2 Tage später das verargumentiert.
Die USA haben den venezolanischen Machthaber, wie Sie wissen, festgesetzt und wollen ihn in den USA vor Gericht stellen. Maduro führte das Land diktatorisch. Er ist in den Drogenhandel verstrickt und ließ skrupellos foltern. Dementsprechend ist der völkerrechtliche Sachverhalt sehr komplex. Maßstab bleibt das Völkerrecht. Äußerst komplex, komplexen Fragen, komplex, Komplexität des Sachverhaltes.
Können Sie mal überzeugend darlegen, was so komplex am Kidnapping von Maduro ist, also völkerrechtlich?
Ich glaube, dazu wurde in der REC-PK am Montag schon ausführlich Stellung genommen, Nein. was die Komplexität angeht. Ich habe eben schon mal gesagt, dass es verschiedene Bewertungsmaßstäbe gibt, die geprüft wurden. Unter anderem gibt es eine strafrechtliche Dimension, die auch noch nicht wirklich erkannt wird. Ich bitte ein bisschen um Verständnis, dass auch eine Regierung die Tiefe der juristischen Dimension eines solchen Vorganges auch gründlich prüfen muss und wird, ehe sie zu schnellen politischen Meinungen kommt.
Da muss man nicht viel prüfen. Die UN-Charta spricht deutlich Worte. Die Bundesregierung weiß das und würde das bei jedem Gegner genauso machen, wie wir uns das hier wünschen würden. Ich habe noch einen siebten Test mitgebracht, so als kleiner Rausschmeißer. War leider bisher selten, beziehungsweise zum Glück selten, dass die Bundesregierung selbst Völkerrecht brechen möchte. Es geht um das Jahr 2015. Die Bundeswehr wurde zum Teil der sogenannten Anti-ISIS-Koalition, die in Syrien und Irak bombardieren sollte. Ich habe damals mal nachgefragt.
Ja, die Frage war, warum? Also wie kommen Sie darauf? Es gibt kein UN-Mandat. Also wie soll das völkerrechtlich in Ordnung sein?
Ich glaube, lassen Sie uns einfach dabei bewenden, was ich gesagt habe, Jung.
Manchmal hat man gar nichts zu sagen und das ist auch Sprache. Zum Schluss, viele von euch werden jetzt sagen, gerade aus dem bürgerlichen Spektrum, Thilo, so ist halt Politik. Das war schon immer so, Staaten haben Interessen und alle handeln nach Doppelstandards. Aber Leute, das ist zynisch und Zynismus ist bequem. Schweigen darüber übrigens auch. Das ist die bürgerliche Kapitulation vor dem Recht der Stärkeren. Das darf nicht sein, das müssen wir ändern. Ihr müsst laut werden. Wer vor der AfD und ihren Doppelstandards für die Menschen in Deutschland Angst hat, muss gegen Doppelstandards für Menschen im Rest der Welt sein. Wir wissen, und ich habe es gezeigt, der Maßstab existiert. Wir können und müssen die Mächtigen dazu zwingen, ihn universell anzuwenden. Vielen Dank.